Markus 5, von Vers 21 ab bis Kapitel 6, Vers 5. Markus 5, Vers 21. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm. Und Jesus war am See. Für die, die die Gegend kennen, ist ja ganz toll, dass man alle Stätten dort wieder findet. Man geht ja da hinüber, wo dieses Gerasa war mit diesem unreinen Geist. Man kann die ganze Szene sich vorstellen an den alten Kirchentrümmern aus den ersten Jahrhunderten dort. Die Seefahrt hinüber, zurück. Man kann sich dann alles auch so vorstellen. Und jetzt kommt einer, der Synagogenvorsteher, das ist wieder Kapernaum. Kapernaum ja immer das Bewegende, dass es nie mehr wieder aufgebaut wurde. Es gibt sonst in der Geschichte nicht. Stuttgart ist wieder aufgebaut worden, Jerusalem, glaube 21 Mal und das Kapernaum nie mehr. Die Synagoge ist wahrscheinlich eine Synagoge, die kurz darauf gebaut wurde, die jetzt, wo man die Trümmer noch sieht. Und da war dieser Vorsteher mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und Jesus ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Die anwesenden Mediziner mögen es nicht übel nehmen, aber die Bibel ist so realistisch. Jede Berufsgruppe wird so nüchtern eingestuft. Der Glaube an weiße Kittel vergeht auch und alle Ehre von Menschen wird angetan. Die Priester kommen ja auch genug dran in der Bibel. Deshalb ist auch gut, dass Mediziner drankommen. Und all ihr Gut dafür aufgewandt und er hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es im Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, das ist so schön, dass die Jünger immer erzählen, wie dumm sie waren. Das ist ja immer für uns also Selbstkritik. Wie wenig sie verstanden haben, dass sie meinen, sie könnten Jesus belehren. Es bleibt ja immer so. Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Und Jesus sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor Jesus nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Jesus aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus ließ niemand mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah, das Getümmel, das sind diese schrecklichen orientalischen Trauerriten, und wie sehr sie weinten und heulten, und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Das hat manche irritiert. Das heißt einfach bloß so viel, um es gleich vorweg zu sagen, für Gott sind die Toten nicht tot. Gott ist ein Herr, der auch ins Reich der Toten hineingeht. Wir stellen uns das ganz anders vor. Das ist ein ganz großes Trostwort für Menschen, die um ihre Toten sich sorgen. In der Hand des Herrn, und darum ist das so wichtig, sie schläft. Und sie verlachten ihn, also nicht scheintot oder sowas, sondern sie ist wirklich tot, aber für in der Perspektive Gottes aus ist dort nicht ein, wie wir sehen, von unserer Weltseite her, und sagt, jetzt ist alles aus. Und sie verlachten ihn, er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter, und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Aramäisch, das ist immer, wir haben so viel angehende Theologiestudenten, das ist ganz wunderbar im Neuen Testament. Das sind ja, da sieht man, wie ungemein historisch genau erzählt wurde. Wenn das noch im Wortlaut, in dem Ohr war, wenn die das so richtig, das können sie nicht einmal in Griechisch sagen, weil das muss so ein wahnsinniger Eindruck gewesen sein für die Jünger, die dabei waren. Und da sieht man auch die Echtheit eines Berichtes an solche ganze Merkwürdigkeiten. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber 12 Jahre alt, und sie entsetzen sich sogleich über die Maßen. Das ist im Vorderen Orient kein junges Alter, mit 12 Jahren wird man verheiratet in Israel. Das ist so gerade an der Wende. Vielleicht schon einem Mann zugesprochen, kurz vor der Verheiratung mit 12 Jahren. Damals, nicht heute. Nein, damals. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Und jetzt machen wir noch weiter. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als er Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge, und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben, und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Jetzt natürlich haben wir einen Haufen uns vorgenommen. Aber es lichtet sich sehr schnell. Wenn wir einfach mal am Ende anfangen, es geht ja um dieses merkwürdige Rätsel, warum glauben manche und warum glauben manche nicht. Aus vielen Gesprächen mit Menschen weiß ich, dass eine verbreitete Überzeugung von Leuten heute ist, das ist irgendwo im Erbgut, bei Chromosomen, wie ein Schwein grunzt, so gibt es aber gewisse Leute, die können glauben, andere können nicht glauben. Das ist irgendein Naturell oder so. Manche, die sind halt ein bisschen evangelikal veranlagt oder irgend so. Höre ich immer wieder, Gott hat mir das eben nicht geschenkt. Ist nicht richtig. Widerspricht auch dem Suchen Gottes. Eine erschütternde Sache, es teilt sich die Welt in Glauben zu Jesus und Unglauben. Und gerade in Nazareth, sage ich, besonders erschütternd. Jetzt stellen Sie mal vor, jetzt hat Jesus doch fast 30 Jahre in Nazareth gelebt. Glauben Sie, dass man in der Jugend Jesu irgendwelche Sünden findet? Kann ich mir nicht vorstellen, als Gottes Sohn. Muss doch Jesus ein ganz wunderbares Leben gelebt haben, in dem Werkstattgebäude von dem Vater, dem Zimmermannsgeschäft oder was das da war, am Hobel. Jesus hat nicht geflucht, Jesus war gütig, Jesus war liebenswürdig, aber es hat keinen Glauben gewirkt. Das ist übrigens eine Hilfe für uns, weil wir immer wieder meinen, ich möchte den perfekten Lebenswandel leben und die Menschen überzeugen. Wenn Jesus das in den 30 Jahren nicht einmal konnte, dass die Leute kommen und sagen, der war so wunderbar, wenn der uns der Kaffee gekocht hat und wenn der da uns zum Geburtstag gratuliert hat und der war immer so liebenswürdig. Es ist merkwürdig, dass selbst das perfekte, heilige Leben Jesu niemand zum Glauben geführt hat. Menschen sind zum Glauben gekommen durch das Prophetenwort, das Jesus gesprochen hat, das Evangelium. Und so ist heute auch noch. Wir leben alle nicht heilig. Aber das Wort ist das Entscheidende, was im Leben wird. Aber selbst dort bei Jesus, ist mal, wenn man den Gedanken durchdenkt, das ist ganz interessant. Jesus den bestimmt niemand an der Sünde zeigen konnte, und die Menschen trotzdem rumgemägelt und gesagt, er ist auch ein ganz normaler Mensch. Hätte sie eigentlich zum Nachdenken führen müssen. Es geht nicht. Das ist ja nicht abwertend gemeint, ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. Warum gilt ein Prophet nichts in seinem Vaterland? Weil die Leute sagen, naja, mit dem haben wir auf der Schulbank gesessen und so weiter. Und die Offenbarung kommt von Gott. Der Prophet, ob er Elia geheißen hat oder Jesaja, der spricht durch das Wort, das Gott in seinem ihm ins Ohr ruft, das er verkündigt durch seinen Mund, und da kommt der Glaube her, aus der verkündigten Predigt des Wortes Gottes. Es gibt in der ganzen Bibel nirgendwo den Gedanken, dass ich durch einen Lebenswandel überzeugen kann. Mein Lebenswandel kann bloß eine Verkündigung zerstören. Wenn man von der Liebe redet, mit den Füßen staucht, dann ist nicht glaubwürdig. Verstehen Sie? Das ist klar. Ich kann es mit meinem Lebenswandel zerstören. Aber es ist nie möglich, dass ich bloß durch meinen Lebenswandel predigen kann. Das ist ja die verbreitete Meinung heute eines liberalen Christentums. Wenn man eigentlich ein bisschen ehrlich ist, muss man sagen, es ist nichts weiter als vollmundige Überheblichkeit. Weil einer sagt, ich bin ja so lieb. Nichts weiter als Einbildung. Denn kein Mensch ist so lieb, dass es überhaupt bezeugt, wenn es Jesus nicht mal tun kann. Die Leute hätten doch aus Nazareth sagen müssen, so einen hat es noch nie gegeben. Aber es hat nichts gewirkt. Und darum interessiert uns umso mehr, und darum habe ich zusammengenommen, warum glauben dann die anderen? Und was ist es überhaupt mit dem Glauben? Sie wissen, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, seit dem Religionsunterricht wissen wir, auf den Glauben kommt es an. Und das hat sich aber jetzt wieder in unserer Zeit heute ganz gefährlich verschoben. Dass viele sagen, auch das kenne ich, ist eigentlich gar nicht so wichtig, was man glaubt. Hauptsache, man glaubt richtig dran. Also einfach ans Positive oder so. Und da gibt's Leute, ich muss bloß einfach dran glauben, ob das irgendeine verrückte Medizin ist oder irgendwas. Der Glaube ist dann, der schafft diese positiven Heilkräfte. Das ist ein Aberglaube. Das wissen Sie. Natürlich ist es gut, wenn Sie Positives denken. Das ist besser, als wenn Sie dauernd Hassgedanken im Kopf haben. Natürlich ist es heilsamer für den Korpus. Da brauche ich natürlich überhaupt keine Einsicht, das ist klar. Aber viel weiter geht, reicht diese Sicht der Dinge auch nicht. Der Glaube an sich, der kann gar nichts schaffen. Ich mache es ja immer mit ein bisschen plump und derb und plakativ, kann man sagen. So haben es unsere jungen Leute immer dargestellt, wenn ich glaube, ich sei ein Flugzeug, dann bin ich auch noch lang kein Flugzeug oder was, das hätte keinen Wert. Wenn ich glaube, ich sei gut, dann bin ich nicht gut. Meine Taten sprechen mehr als mein Glaube. Und das ist ja immer dieses Dilemma, was ist eigentlich der Glaube? Und das ist interessant, dass man auch aufpassen muss mit unserer Formulierung, wenn wir sagen, der Glaube rettet dich. Steht ja oft in der Bibel. Aufpassen. Christus rettet mich. Der Glaube vertraut nur. Der Glaube ist nur die Hand, die Christus fasst. Das stimmt. Ich muss Christus fassen. Deshalb ist das Recht, der Glaube macht's. Aber an der Stelle merken Sie, da kommt ja manche auch zwischen dem Jakobusbrief und Aussagen des Paulus immer, ja, ist der Glaube jetzt und so. Weil der Jakobus sagt, wenn der Glaube natürlich in deinem Leben nicht Realität wird, hat's keinen Wert. Hat er völlig recht. Der Glaube ist das Instrument, der Christus in mein Leben reinholt. Was ist jetzt Glauben? Jetzt müssen wir einfach mal vom Wort her. Bei uns ist Glaube ganz besonders im Sprachgebrauch abgeschliffen. Ich glaube, bald kommt der Frühling, das kann eine gewisse Wisse, oder ich glaube, mich laust der Affe oder so. Gibt es alle blöde Sachen. Also das Glauben wird ganz komisch genommen in der Bibel. Jetzt gehen wir einmal auf die Bibelsprache. In der Bibel ist Glaube immer gemeint, für die letzte Geborgenheit eines Menschen, für das, was ihm absolute Wahrheit ist. Und zwar, da gibt's Worte, die sind in der Bibel direkt austauschbar beim Übersetzen. Glaube und Treue, Glaube und Wahrheit. Zum Beispiel das Wort, das im Hebräischen ist oder im Aramäischen, für Amen, ist im Grund genauso ein Wort für Glauben. Absolut wahr, das ist gewisslich wahr. So hat es der Luther übersetzt im Katechismus. Glauben ist etwas, was eine felsenfeste Überzeugung zum Ausdruck bringt. Wenn Sie an Abraham denken, der war ausgezogen aus der Ferne und so weiter, und er weiß nicht, wo er hinkommt und so, er glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm zur Rechtigkeit, er hat gesagt, Herr, ich verstehe gar nichts in meinem Leben, aber du bist das Einzige und du bist für mich alles. Und das war der Boden, auf dem er stand. Glauben ist eine Lebenshingabe und auf diesen biblischen Sinn wollen wir wieder kommen. Deshalb ist ja auch so schlimm, dass so viele Christen sagen, ich glaube, aber ich habe keine Gewissheit. Das geht biblisch eigentlich nicht. Glaube ist Gewissheit. Das kommt davon her, dass uns wieder Theologen eingeredet haben, der Glaube hätte mit dem Verwahrhalten nichts zu tun. Natürlich, im ganzen Altertum gibt es keinen Glauben, der nicht auch das Verwahrhalten mit einschließt. Das ist undenkbar. Wenn ich meiner Frau vertraue und ihr Glaube oder sie glaubt mir, das Verhältnis gerade von zwei liebenden Menschen ist ja auch ein Verhältnis des Glaubens, schließt das Fürwahrhalten mit ein. Das Fürwahrhalten ist eigentlich eine Stufe des mit eingeschlossenen Vertrauens, ist bloß noch was viel Größeres. Die persönliche Ich-Du-Beziehung setzt voraus, dass ich sage, ich weiß, der andere hat nichts gegen mich und wir sind absolut eins. Und genauso ist eine Glaubensbeziehung, ich kann nicht sagen, ich weiß nicht, ob Jesus auferstanden ist, aber ich vertraue ihm. Und wo sowas gepredigt wird, man weiß gar nicht sicher, ob Jesus auferstanden ist, aber wir wollen trotzdem hoffen, dass Jesus den Tod besiegt und so. Das sind ja solche Vokabeln, wo ja jeder spürt, da ist keine Kraft mehr drin. Das geht von der Definition gar nicht. Und zwar geht das nicht, der alte Bischof Dietz Fellbinger in Bayern hat immer wieder gesagt, man kann nicht die großen Aussagen des Glaubens zu bildhaften Aussagen machen, weil die Ereignisse, die mein Leben zerstören, wie der Tod, auch keine Bilder sind. Wenn ich dem Tod gegenüberstehe, ist es real, da zerfällt mein Leben. Ich stehe ja dauernd an den Särgen, am Grab und so weiter, das ist ja immer eine tolle Sache. Und dass man immer wieder sagt, Jesus, du bist der Sieger über die Todesmacht, das sind doch keine Sprüche. Da geht es darum, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Wenn es nicht wahr ist, ist es alles bloß bla bla bla. Sagte der Paulus in 1. Korinther 15. Dann ist jedes Gebet ein Bluff, wenn da niemand da ist, der das hört. Dann ist jede gesammelte Mark Schmutz und Schund. Das geht nicht, wenn das nicht wirklich wahr ist, dass ich das für Gott gebe. Und da ist gar niemand. Da ist niemand dahinter. Und dann, wenn mir noch gar erzählen würde, er ist auferstanden und er ist gar nicht auferstanden, dann würde man gar noch mit Gott was fingieren, was gar nicht stimmt. Das geht überhaupt nicht. Das Verwahrhalten ist die erste Voraussetzung der christlichen Verkündigung. Und lassen sich auf gar nichts ein. Und die Apostel und Evangelisten haben großen Wert drauf gelegt, wir verkündigen keine, so haben sie mal blöd gesagt, das ist ganz diskriminierend für die anwesende Feministinnen, keine Frauengeschichten. Die Frauen haben uns da was gesagt, Märchengeschichte am Ostertag und so weiter. Wir verkünden Wahres, wir haben uns geprüft, wir haben uns betastet mit unseren Händen. Sondern wirklich wahre Fakten. Wir haben sorgfältig erkundet. Und das Vertrauen setzt es voraus. Und jetzt ist noch umso wunderbarer. Wie kommt ein Synagogenvorsteher? Und wie kommt diese arme Frau zu solch einem Glauben? Ich denke, wir müssen jetzt gar nicht mehr lang verweilen über die Leute von Nazareth. Glauben ist in der Tat ist immer wunderbar in der lutherischen Erklärung festgehalten. Glauben ist, dass der Heilige Geist mir den Blick öffnet. Das ist ein Wunder Gottes an mir. Der Heilige Geist erleuchtet mich mit seinen Gaben. Darum, ich kann Jesus, selbst für die Spielkameraden Jesu in Nazareth war es nicht möglich, an Jesus zu glauben, weil sie ihn gesehen haben. Wenn nicht das Wunder geschieht, dass das Wort sich Bahn bricht in das Gewissen der Menschen oder der Geist Gottes ihnen Hemmnis wegnimmt, ein Hindernis. Aber umso wunderbarer ist, wie kommt dieser Vater dazu? Der Vater und seine Tochter. So auch für all das Leid, das in unserer Mitte sich findet. Ganz arg schwer. Wir haben doch auch von Jesus oft schon erbeten. Bei all den Wundergeschichten des Neuen Testaments ist ganz wichtig, die Tochter des Jairus ist auch gestorben. Vielleicht hat es der Vater später auch nochmal erlebt. Ich weiß nicht, ob sie 6 Jahre später wieder gestorben ist. Versteht ihr? Sie ist ja nicht dem Tod entronnen. Das ist auch bei all den Wundern so. Und wir wissen nicht, welche Krankheit nachher die blutflüssige Frau befallen hat. Sie ist dem Übel dieser Welt auch durch das Wunder Jesu nur für ein Stück entkommen. Und das ist jetzt ganz wichtig, auch für unsere Wundersucht, dass Jesus nie uns diesen Raum macht, glauben, die werden nie mehr krank oder so. Sondern Jesus hat in seiner Offenbarung, wo er uns ein paar Dinge gezeigt hat, so wie auf dem Hirtenfeld von Bethlehem die Engel waren und so, hat er uns an ein paar Krankheiten, ich glaube sie 39 in den Evangelien geschilderte Krankenheilungen, seine Macht demonstriert. Und alle, die um ihre Kinder weinen, die kennen hoffentlich das schöne Lied von Philipp Spitta, wo es dann heißt, wenn ich jetzt nur hören könnte, was mein Kind erlebt, in der Herrlichkeit, jetzt im Augenblick, wo ich traure und weine und trüben, der Jubel der Herrlichkeit. Es ist immer wieder wichtig, dass wir als Christen auch das sehen. Und doch ist ganz groß, dass Jesus in seiner Güte uns als auch Erfahrungen schenkt. Wir dürfen auch um Wunder bitten, aber wir wissen, dass uns heute in unserer Zeit, gerade an der Todesschwelle, uns Jesus diese Wunder nicht gibt. Wir müssen einfach damit leben, dass wir, so wie wir altern, als ein Naturprozess auch in den Tod hineingehen. Wir haben ja immer wieder die Not in den Ländern der dritten Welt, das in ganz anderer Weise zu erleben. Wenn man das miterlebt, wo diese Leute ihre Kinder massenweise verlieren und nicht weniger trauern als wir, leben die ganz anders noch mit diesem ganzen Leid. Und es ist eine ganz große Sache. Der Vater, der ist auch so toll, dass er von Jesus gar nicht das Wunder irgendwie verlangt. Er kommt nur in seiner ganzen Ratlosigkeit zu Jesus. Lesen Sie einmal heute diese sensationellen Heilungsberichte oder Wunderberichte von diesen extremen Evangelisten, von denen ich viele der Geschichten gar nicht als wahr anerkennen werde. Weil sehr viel auch im christlichen Bereich gelogen wird, wenn sie den Dingen nachgehen. Oft fehlen die ärztlichen Approbationen dazu und die Klärungen, die nötig wären. Auch bei den großen Ereignissen, wir haben ja von der Allianz vor ein paar Jahren, als diese große Heilungsfeldzug war vom John Wimber, Dr. Fritz Laubach und Dr. Hans Grüber, den Professor für der Medizin, dorthin geschickt. Und die haben dann in Frankfurt, bei dieser, wo die ganzen Heilungen waren, gesagt, weil ich sagte, seien Ärzte da, die hätten das alles geprüft und haben gesagt, sie hätten gerne ein paar Worte mit den Ärzten gesprochen, weil sie es interessieren würden. Es wurde ihnen verweigert. Es war uns damals von der Allianz einfach wichtig. Das muss mal geprüft werden. Oder der Prediger Weidemann hat das gemacht bei einem Mädchen, das einen Heilungsbericht in Zeitungsschrift Charisma gehabt hat, ganz groß mit Bild und allem. Hat er auch mehrfach hingeschrieben. Ich habe den ganzen Brief wechselfolgt und er hat gesagt, ich habe es mit Medizinern gesprochen, ich sagte, das kann irgendwie von dem Krankheitsbild her nicht sein. Und die letzte Antwort von Bonnke war dann, das Kreuz Jesu ist wichtiger als Wunder. Aber die Klärung des Falles ist nicht passiert. Und der Prediger Weidemann hat die größte freie evangelische Gemeinde in Gießen. Wir wissen, dass Gott Wunder tut. Und wir haben in unserem Leben viele Dinge erlebt. Und wir haben auch in den letzten Tagen so wahnsinnige Wunder Jesu erlebt. Wir sind bewegt. Aber wir können Jesus nicht auf Dinge festlegen. Wir wissen, und darum geht's jetzt. Da ist ein Mann, der in seiner ganzen Ausweglosigkeit weiß, und das ist so herrlich. Der Glaube weiß nimmer viel. Er weiß nur, Jesus ist größer als meine Not. Und Jesus ist auch größer als der Tod. Er selber kann es ja gar nicht fassen, dass er seine Tochter zum Leben erweckt. Er holt einfach Jesus ins Haus und sagt, ich will bei dir sein. Und wenn Sie das auf einmal sehen, dass man dann wirklich fragt, was ist das größere Wunder? Ob er den Menschen nochmal für ein paar Jahre zurückholt oder ob er einen Menschen in diese Siegesfreude hineinnimmt, dass der Tod schon überwunden ist. In diesen herrlichen Trost der Auferstehung und des Lebens. Und diese, was der Glaube hier tut, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, es ist gar nicht der Glaube, sondern das Vertrauen, weiß um den Sieg Jesu, um sein Erbarmen, um seine Güte und dass gar nichts gegen Jesus stehen kann. Wie dieser Synagogenvorsteher so einen Glauben hat. Vielleicht reden wir auch immer falsch vom Glauben. Der Glaube ist letztlich nur die Aufgabe meiner Zweifel. Verstehen Sie, was ich meine? Wie lange schieben wir beim Glauben etwas vor, statt dass wir einfach sagen, Jesus, du bist größer als alles, was ich verstehe. Und die Kapitulation vor Jesus, so wie ein Petrus sich vor Jesus auf den Boden wirft, wie die Emmaus-Jünger plötzlich dastehen und sagen, jetzt verstehen wir nichts mehr. Die Erscheinung des Auferstandenen vor seinen Jüngern, sprachlos, beschämt stehen sie da, gar kein rationales Verstehen mehr. Im Glauben ist man immer wieder überrascht, heute in der Losung, du holst mich aus dem Rachen der Angst. Gott hatte ungeheure Vielfalt. Ich habe drüben in meinem Schreibtisch in der Wächterstraße bei CFI den schönen Schwarz-Weiß-Druck vom 100-Gulden-Blatt vom Rembrandt, wo immer so schön ist, wo auf der einen Seite so die skeptisch stehen und auf der anderen Seite kommen die Armen, wo sie die Kranken auf den Schubkarren herschieben, wo der Lichtstrahl hineinfällt und Jesus steht dazwischen, zwischen diesen beiden Gruppen. Es ist wirklich nicht so, dass kranke Menschen leichter glauben, das ist ein Irrtum. Auch arme Menschen glauben nicht leichter. Ganz gewiss nicht. Aber es ist in unserem Leben so, dass wenn wir in die Presse kommen, bei uns die Fragen extremer gestellt werden. Und wenn wir ihnen Krankenzeiten anfangen, werden sie viel mehr gefordert, was hält mein Leben zusammen. Vorher sagen sie, oh, jetzt Schlussverkauf und was essen wir heute Abend. Und jetzt sind die ganzen äußeren Fragen unwichtig. Selbst die Frage, wo gehe ich in Urlaub? Sie sind ja krank, sie haben gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Und fragen bloß noch, was ist, wenn ich sterbe? Und wo gehe ich hin? Und diese Freude der Geborgenheit in Jesus, und das ist in diesem Rahmen so herrlich beschrieben, wie dieser Jairus kommt, Jesus zu Füßen fällt schon, das ist eine Haltung des Glaubens, und bat ihn sehr, er hofft auf das Leben, aber als er hört, dass sie schon gestorben ist, da will Jesus auf gar keinen Fall ein Schauwunder. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Jesus will nicht diese Schauwunder machen. Und da müssen wir auch ganz arg aufpassen. Es ist auch ganz merkwürdig, wenn wir in unserer Mitte erleben solche Dinge. Wir erleben große Dinge, wir erleben auch Gebetswunder der Heilung bei unheilbaren Krankheiten. Aber Gott erlaubt uns oft gar nicht, dass wir große Worte davon sagen, wenn wir schon wissen, drei Plätze weiter sitzt jemand, dem Gott dieses Wunder versagt hat. Und das wirkt so komisch. Man sagt, ja, mir hat Gott geholfen. Hätte selber vielleicht ein bisschen eifriger beten müssen oder so. Wie einst Hans Eisler, der Bruder von Konrad Eisler, so arg am Herzen operiert wurde, und so hat er vor der großen Operation in der Tübingen Uniklinik gesagt, es geht so oder so zum Leben. Das ist die richtige Haltung. Es geht so oder so zum Leben. Und dass ich einfach weiß, jetzt hat Jesus mein Schicksal in der Hand und ich finde immer wieder auch in unserem Glaubensleben ist es ganz wunderbar, wenn Jesus uns an Punkte führt, wo wir nicht mehr mit unserem Verstand oder mit unserer trickreichen Art oder so Dinge lösen, sondern einfach wir im Grund kapitulieren, wie dieser Mann hier, wenn er sagt, Herr, jetzt machst du, wie du es willst. Und wo du mich führst und wie du mich führst, es wird gut. Das ist überhaupt eine Haltung des Glaubens. Ob das bei Mose waren, die Kinder Israel in der Wüste und überall oder bei David und irgendwo, als er vor Saul floh, dass ich mich berge unter seinen Füßen. Und das ist der biblische Glaubensbegriff. Wir können Gott gar nicht vorschreiben, was er tun muss. Ich kann bloß noch zu ihm flüchten und geborgen sein im Schatten seiner Flügel. Und jetzt noch ein Wort zu dieser Frau. Es ist ja ganz schön, wie Markus das erzählt, und zwar die Geschichte unterbricht, er hat sicher ganz genau das noch beobachtet. Übrigens, bei den Evangelisten ist ja interessant, in Nazareth hat Lukas noch dieses Detail festgehalten, dass sie Jesus töten wollten. Und so ist auch interessant, dass die Evangelisten immer noch was ergänzt haben, was ihnen sorgfältig war, das hat andere vergessen zu erzählen, das ist wichtig. Aber die Frau, die dazwischen kommt, und wie Jesus in der Masse Leute den erkennt, der ihm glaubt. Und jetzt in dem ganz großen Sinn, der ihn sucht wie ein Ertrinkender den Rettungsring. Das ist eine ganz große Sache. Ich will mich von euch finden lassen, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Von ganzem Herzen, in dieser ganzen festen Art. Und in diesem Volksgewühle drin ist diese Frau, mir kommt sie immer vor als eine sehr einfache Frau. Sie hat ein magisches Weltbild. Sie glaubt an die Textilien, an den Rock von Jesus, an den Mantel. Denkt, so eine komische Glaubenslehre. Ich fasse Jesus am Mantel an und dann hab ich's. Und Jesus macht sich nicht spottet nicht über die Frau und macht sie nicht lächerlich, sondern er stellt diesen Glauben dieser Frau als symbolisches Bild heraus. Und zeigt am Glauben genau das, um was es geht, nämlich wieder die Hand, die die Herrlichkeit Jesu fasst. Und deshalb ist bei unseren Kindern vielleicht schon wunderbar, wenn sie etwas erfassen von der Herrlichkeit Jesu. In einer ganz primitiven Weise. Und wir sind ja viel weiter weg als die. Hoffentlich wird ihnen das wieder geschenkt, dieses Verbundensein mit Jesus, wo weiter gar nichts nötig ist, gar nichts, gar keine Vorbildung. Wie der Schächer, der neben Jesus gekreuzt war, der bloß rüberguckt zu Jesus, Herr, denk an mich, und gerettet wird. Und wo Jesus sagt, das sagt er auch einer Christenheit und einer Kirche, die meint, sie würde für Gott alles möglich und gar nichts mit ins Glauben. Und zwar, jetzt nehmen Sie einfach wieder die Jesus-Beziehung. Und ich würde heute meinen, wir müssen aufpassen, wenn wir vom Glauben raum, was versteht einer drunter? Ich möchte auf Jesus blicken, mich in Jesus bergen. Bei den Sonntag, den Abschnitt Römer 1, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der Gerechte lebt aus der Jesus-Nähe. Jesus geht mit mir in den Schwierigkeiten. Ich weiß nicht mehr weiter, in der Dunkelheit, er ist da. Und auffallend ist ja, dass Jesus spürt, dass die Frau ihn berührt hat. Und die sagen, es boxen dich doch so viel. Ist das nicht herrlich, dass Jesus unterscheiden kann, wie einer zu Jesus kommt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ob einer nur Jesus neugierig anklotzt oder ob er ihn wirklich sucht als Retter und Heiland. Und wenn er gar nichts versteht, erlebt er doch überwältigend die Güte Jesu. Die Kraftwirkung Jesu. Vielleicht sollten wir darüber auch noch reden, dass es was ganz Wunderbares ist. Das ist die entscheidende Kraft. Wenn die Kraft, die den toten Leichnam Jesu von den Toten auferweckt hat, wenn die in uns wohnt, in unserem sündigen Leib, ich habe am Sonntag gesagt, das krempelt unser Leben um. Das ist sowas Dynamisches. Wenn Jesus uns erfüllt, wir sollten deshalb viel mehr von Jesus reden, an Jesus denken, an ihn glauben. Wir können das alles nicht. Ich kann den Tod nicht überwinden, ich kann die Schwermut nicht überwinden, ich kann meine Schwäche nicht überwinden, ich kann meine Sünde nicht überwinden. Aber wenn Jesus in uns wohnt, ich lebe aus Glauben, das heißt aus der Nähe Jesu, und bitte, das ist Glauben, Jesus in unser Leben hineinsetzen. Ich weiß nicht, wer es neulich war, was der Gunter Kiene was gesagt hat, es ist immer in unseren Verkündigungen auch viel zu wenig drin von diesem dynamischen Christus. Bei den Fackelträgern halt immer wieder schön. Lest auch in Bücher drin. Wo hast du es neulich gesagt, Bruder mein, in welchem Buch? Vom Dwight Wordsworth oder Major Thomas oder wo? Vom Dynamik des Glaubens oder wie heißt es? Christus. Und das ist ja herrlich, gell, solche Bücher, man wieder sieht, das ist Glauben, wir reden nicht über Glaube, alle glauben irgendetwas. Ihr wisst ja, dass im Dritten Reich, wie die Freidenker sich genannt haben, die Freidenker, die kein christlicher Glaube haben, die haben sich gottgläubig genannt. Das war bezeichnet, ich bin gottgläubig, das heißt, ich glaube nichts. Und da müssen wir aufpassen, dass man das schon meint, das ist ganz groß, aber mein Vater hat da 8 Orden noch mit alten Ausschnitten vom Dritten Reich hinterlassen, und man sieht, der allmächtige Gott, wie der gesprochen hat, der Hitler. Wahnsinnige, tolle, fromme Reden gehalten. Bis zum 20. Juli, wie er ihn beschützt hat. Auf den Zirkus wollen wir nicht mehr reinfallen, fromme Worte. Sondern geht es über die Dynamik Jesu in unserem Leben erfahren, der lebendige Christus, der in uns wirkt. Die Frau weiß genau und spürt es über ihrem Leib, wie da die ganze Kraft, eine Frau, die nicht mehr kann, weil das ihr Körper ist so geschwächt. Und eigentlich muss nur sagen, Jesus, ich muss dich in mein Leben reinziehen. Und sie sagt gar nicht bloß jetzt wieder, hat die ist wieder repariert. So denke wir wieder gleich in dem hat, dann ist alles wieder gut. Sondern Jesus zeigt uns ja nachher viel mehr, dass es nur ein Bild ist, wie er unser ganzes Leben neu gestalten will. Und das wollte ich Ihnen heute an diesen drei biblischen Abschnitten zeigen. Es sind noch viele Einzelbeobachtungen da. Wie das, dass Jesus keine Zuschauer will, Jesus will keine Demonstrationen, Jesus will keinen Beifall, deshalb treibt er die Leute raus. Aber das ganz Große ist, dass Jesus über den Tod gebietet. Und für Jesus ist das gar keine Trennung. Für uns ist das immer schwer und unheimlich, die Welt des Todes, etwas Grausames. Und für Jesus gar nicht. Er ist ein Herr des Todes. Was ganz Großes, und wir müssen auch den Frieden wieder gewinnen im Blick auf unser eigenes Sterben, ganz fröhlich hinüberzuziehen in die Arme Jesu. Wir brauchen einen, dem wir beim Sterben unseren Kopf in den Arm legen, sagte Matthias Clotius. Und das ist es. Und das macht die blutflüssige Frau. Aber ich darf auch im Leben das erfahren und ich möchte es Ihnen auch immer wieder so persönlich zusprechen für ganz viele Schwierigkeiten, die wir haben. Ich bin ganz arg überzeugt, dass was uns auch bedrängt, vielleicht auch das, was uns als Gemeinde gerade bewegt, ganz bloße Frage ist, ob wir die Herrlichkeit Jesu nochmal erleben. Und da geht es gar nicht um uns oder um, weiß, aber trotzdem, wir vertrauen ihm und gehen den Weg und sagen, Herr, jetzt mach du deinen Sieg draus. Weiter gar nichts. Wir nehmen alles aus deiner Hand. Kannst du uns demütigen, kannst du den Kakao ziehen, morgen in der Zeitung stehen, verspottet werden, aber wir wollen, dass deine Sache zum Sieg kommt. Und was es auch ist. Und das Wunderbare, dass das herausgestellt ist in Markus, kommt, das ist Evangelium. Dass Menschen das erleben und erfahren. Die Frau, die erschrickt, weil sie selber gar nicht fassen kann, was das ist. Das ist ein Glaube, der die Welt überwindet. Eine ganz gewaltige Sache. Und auf der einen Seite dann so erschütternd wie in Nazareth, niemand das erkennt, außer ein paar. Und deshalb gehen sie fröhlich weiter. In unserer Zeit hat Jesus noch viel vor. Und bei Leuten, die ihm vertrauen, wird das geschehen, dass sie ihn erfahren und entdecken. Ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei waren und wünsche jetzt auch ganz konkret in Ihren Nöten das und dass Sie es weitergeben können und dass es so auf die schlichte Weise passiert, wie bei dieser Frau. Nur den Saum seines Gewandes fasste den Saum seines Kleides, da ward seine Kraft mir zuteil.